Willkommen, liebe Fans des politischen Pausenpodcasts, zu einer neuen Folge. Ich habe heute zwei Gäste im politischen Pausenpodcast, nämlich Dr. Christina Weißenbach. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Universität Duisburg-Essen und im Direktorium der NRW School of Governance und Dr. Ole Meinefeld. Er ist Leiter der Grünen Akademie, der Heinrich-Böll-Stiftung und von Hause aus Sozialwissenschaftler. Schön, dass ihr meine Gäste seid. Wir wollen heute sprechen über Medien- und Politikstile.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ich freue mich.
Ihr habt gemeinsam mit Arian Shostari eine Studie erstellt. Und die zentrale Frage dieser Studie ist, wie deuten Leitmedien, müssen wir auch mal drüber sprechen, was das heute eigentlich noch ist, die Politikstile deutscher SpitzenpolitikerInnen und welche Folgen hat das für das Vertrauen in Politik und Demokratie? Das ist schon ein starkes Fund. Im Grunde genommen kommt ihr daher, wenn ich es richtig verstanden habe, dass in unsicheren Zeiten Bürgerinnen und Bürger nach Orientierung suchen und dass Medien das mit einer Art deutenden Funktion, wir kennen vielleicht den Begriff der Gatekeeping-Funktion auch, erfüllen können, da so eine Unterstützungsleistung auch erbringen. Und ihr habt dazu 613 Artikel aus Leitmedien zwischen 2021 und 2025, also unschwer erkennbar, die Ampelregierungszeit kodiert und 11 Spitzenpolitikerinnen, Spitzenpolitiker dazu analysiert, also sozusagen die Deutungsmuster der Medien euch angeschaut im Hinblick auf bestimmte Personen, die vor allem bundespolitisch in Erscheinung treten. Super, super spannend. Was mich als allererstes interessiert natürlich, was ist denn eigentlich pauschal gesprochen, politikwissenschaftlich erklärt, ein Politikstil?
Ja, vielleicht kann ich da an der Stelle ein bisschen Klarheit reinbringen. Das ist andererseits in der Politikwissenschaft durchaus ja keine so gut etablierte Vokabel, die wo alle sagen würden, das findet man doch in jedem Lehrbuch. Und trotzdem ist eine ganze Menge dazu gearbeitet worden. Das gilt für die also durchaus ältere Politikwissenschaft, die ja auch in der Nachkriegsphase wirklich überlegt hat, welches Vokabular braucht es, um ja die normative Struktur der Republik nochmal anders zu beschreiben. Wie wird Politik eigentlich miteinander verhandelt, wie wird dabei miteinander umgegangen? Und jetzt haben wir natürlich versucht, diesen Begriff, der ja von manchen auch in der Gegenwart bearbeitet worden ist, ich nenne mal zum Beispiel Karl Rudolf Korte, könnte eine Reihe von anderen Leuten nennen, für diese Studie ein Stück weit ja, zuzuspitzen, zu operationalisieren und zu überlegen, was sagt das eigentlich im Unterschied zu anderem wichtigen Politikvokabular? Und politische Stile zielen in allererster Linie auf das Wie von Politik. Also so wie wir sie jetzt verstanden haben, lässt sich das noch einmal eingrenzen, dass es in erster Linie um individuelle Personen geht. Also darum, wie kommunizieren diese, wie interagieren diese, wie stellen sie sich dar? Und das kann man dann wiederum davon unterscheiden, auf der anderen Seite von einem Was, also dass Politikerinnen und Politiker bestimmte Positionen vertreten, bestimmte Werte zugeschrieben werden, ist davon natürlich unbenommen, aber das geht nicht unbedingt darin auf, über ihr Wie zu sprechen. Und der Politikstil, so war unser Ausgangspunkt und ich glaube, das findet sich doch in den Beobachtungen sehr stark bestätigt, ist dazu komplementär.
Jetzt habt ihr einige Kernerkenntnisse, die sogenannten vier Muster medialer Politikstildeutung. Und es fällt ja schon auf, dass zwei besonders häufig vorkommen oder sogar eins ganz besonders heraussticht und zwei etwas seltener vorkommen. Christina, kannst du uns das vielleicht mal ein bisschen näher bringen? Was sind diese vier Muster und die Unterschiede dazwischen?
Genau, sehr gut gelesen. Ein Sneak Preview quasi schon in die Studie, die wir geschrieben haben. Da kommen wir von der Repräsentationsforschung her, so wie du es in der Einleitung schon gesagt hast. Also wir kommen ja, warum ist es überhaupt relevant, diese Studie zu schreiben und das zu analysieren? Weil wir sehen, dass Bürgerinnen und Bürger Vertrauen verlieren. Und vor allem, das sehen wir in der Repräsentationsforschung am meisten in die Akteure, also Politikerinnen und Politiker, weniger als in die Institutionen wie Parteien oder das demokratische System als Ganzes. Deswegen ist dieser Blick auf Politikerinnen und Politiker so wichtig. Und deswegen ist aus unserer Perspektive auch wichtig, es mit der Repräsentationsforschung zusammenzubringen. Und das war auch das, was uns bei dieser Spurensuche nach Mustern geleitet hat. Die sagt nämlich, dass Bürgerinnen und Bürger dann vertrauen, wenn sie sich entweder deskriptiv repräsentiert fühlen, also wenn Deutungen von Journalisten, von Influencern, von Kommentatorinnen darüber sprechen, dass ein Politiker in seinem Stil die Jugend vertritt, dann fühlt sich ein Jugendlicher besonders angesprochen. Zweitens dann substanziell, also wenn in Politikerinnen und Politiker vor allem die Themen ansprechen, die Entscheidungen treffen und das dann eben auch in den Deutungen durch Journalistinnen und Journalisten angesprochen wird, dann entsteht so eine Orientierung zu diesem Politiker. Drittens, dann vor allem das Symbolische, also das ist gar nicht das, was das Ole auch gerade meinte, sondern eben trägt vielleicht der Politiker, die Politiker eine bestimmte Kleidung, eine bestimmte Flagge, einen Anstecker, nimmt ein bestimmtes Wort, was in einer Community, die mir Identität gibt, ganz relevant ist und nehmen das jetzt Journalistinnen auf, wenn sie deuten. Und zuletzt eben das subjektiv-emotionale Lebenserfahrung. Ist es eine Mutter, ist es ein Vater? Wird das verwendet tatsächlich? Gestik, Mimik, in die Knie gehen. Nimmt ein Journalist das auf, wenn er über diese Politikerin oder diesen Politiker spricht? Diese vier Dinge haben uns geleitet. Und genau wie du gesagt hast, wir sehen zwei hervorstechen. Und zwar ist das das Symbolische und das subjektiv-emotionale.
Ja, und das ist ja eigentlich sehr, sehr interessant. Würde man nicht eher erwarten, dass es anders wäre? Also, dass man zum Beispiel im Sinne der deskriptiven Repräsentation sagen würde, genau wie du es eben beschrieben hast, ich fühle mich da mit meinen Eigenschaften in der Politik gut vertreten. Ich fühle mich gesehen. Da sind Menschen, die einen ähnlichen Lebenshintergrund haben wie ich. Und das ist vielleicht auch was, was sich irgendwie in der medialen Berichterstattung dann wiederfindet. Ob überhaupt noch sowas gelesen wird, das ist was, worüber wir vielleicht auch nochmal später drüber sprechen müssen im Verlauf des Podcasts. Aber vielleicht da nochmal zu kommen. Das ist aber etwas, was viel seltener sich in den medialen Deutungen wiederfindet, sondern es sind eben diese ersten beiden, die du genannt hast, symbolische Deutungsmuster und subjektiv-emotionale Deutungsmuster. Woran liegt das? Und vor allem, wie habt ihr das rausgearbeitet? Wie macht sich das, wie zeigt sich das eigentlich in den Medien?
Also ich denke, dass wir in der Studie natürlich dann kein einfaches Warum dafür finden können, obwohl dieser Befund erstmal sehr, sehr klar ist. Das muss man dazu sagen. Und dann ist es eine Frage der Deutung. Woran liegt das, wie du fragst, ganz genau? Ich denke, ein Hintergrund dürfte sein, dass wenn über Politikstile also besprochen wird, darüber diskutiert wird, doch relativ stark die Frage dieses Wie der Art und Weise im Vordergrund steht und die Frage, welche substanziellen Positionen bestimmte Persönlichkeiten vertreten, die natürlich hochrelevant ist politisch, ohne Frage, und die auch in der medialen Gesamtberichterstattung stark vorkommt, aber eben nicht in erster Linie, wenn die Linse den Politikstil heranzoomt. Das wäre jetzt eine mögliche Deutung. Warum natürlich in der Hinsicht dieser Ausschnitt dann doch spezifischer sein könnte als eine Gesamtpolitikberichterstattung. Wahrscheinlich würde diese Erklärung nicht ganz so gut für die deskriptiven Repräsentationsmuster passen, weil wir da natürlich sagen könnten, die werden sehr häufig ja mit Personen verknüpft. Also, dass jemand für eine bestimmte Gruppe steht oder spricht oder in bestimmten Merkmalen unterstreicht, dazu zu gehören. Und jetzt wäre da auch die eine Deutung in der Tat, dass vielleicht Berichterstattung an der Stelle bestimmte Ausblendungen macht. Die andere Deutung wäre, wenn wir über Politik sprechen, dann reden wir so stark über bestimmte Muster von Interaktionen, darüber, wie eine durchaus auch individuell erkennbare Person agiert, dass die Frage der Gruppenzuschreibung bis zu einem gewissen Grad sekundär bleibt. Aber das ist, wie gesagt, eine Deutung. über die man vielleicht auch streiten könnte.
Ja, ich glaube, man muss sogar darüber streiten, denn die Studie wird ja überhaupt erst noch richtig veröffentlicht und dann auch rezipiert. Und dann wird es sicherlich dazu noch eine ganze Reihe von Fragen geben. Denn erstmal sind das ja empirische Ergebnisse, die ihr vorlegt, die hochspannend sind. Und da würde ich vielleicht auch noch mal anknüpfen, nämlich an den Punkt der Gruppenzuschreibung. Eine Sache, die ich gelesen habe, über die ich fast gestolpert bin, ist die Frage des Genderns. Werden Frauen in Führungsrollen anders wahrgenommen als Männer? Es scheint so ein bisschen so zu sein, also dass die Stilmuster, die identifizierbar sind, unterschiedlich wirken. Also ich sage mal so ein Stichwort Sachkompetenz versus Emotionalität.
Genau, da würden wir jetzt sagen, da haben wir überhäufig kolliert, immer dann, wenn es um Politikerinnen und Politiker geht und dass wir in unterschiedlichen Beispielen, wir nehmen jetzt auch mal Namen, wir haben Söder, wir haben Wüst, wir haben Pistorius, wir haben Habeck, wir haben Baerbock, wir haben Weidel, wir haben Wagenknecht, Reichenegg beispielsweise kodiert dahingehend und wir sehen da Muster, die genderspezifisch sind und wir sehen, dass das auch oft einerseits mit der Frage des Geschlechts zu tun hat, also korreliert an der Stelle nur erst einmal, und mit der Frage der Rolle. Also wird gedeutet, Annalena Baerbock in ihrer Rolle als Außenministerin, in ihrer Rolle als Mutter, die da eine Rolle spielt, bei den Deutungen viel mehr, als das beispielsweise bei privaten Aspekten von Söder oder Wüst oder Pistorius der Fall ist. Also da sehen wir eine geschlechtsspezifische Gruppierung. Und aber noch stärker würde ich fast machen, die Frage der Rolle spielt eine Deutung, wenn Journalistinnen und Journalisten über, wie ist der Politikstil und wie vermitteln wir den auch und an Bürgerinnen und Bürger sprechen. Und das ist die Medienlogik, das ist vielleicht noch die Frage davor. Ich glaube, deswegen sind auch die letzten zwei Deutungsmuster, also dieses Emotionale, das Symbolische, viel stärker betont und auch viel stärker in unserem Korpus vertreten, weil dadurch ja tatsächlich Bürgerinnen und Bürger leichter, intensiver angesprochen werden können. Also insofern in der Medienlogik ist das erstmal folgerichtig.
Jetzt formen ja diese medialen Zuschreibungen auch die Wahrnehmung und das kann natürlich auch Auswirkungen auf Politikvertrauen, Demokratievertrauen, Legitimität von Demokratie haben. Eure Studie legt nahe, dass es ein Missverhältnis gibt zwischen dem, was die Bürgerinnen und Bürger von gutem Regieren erwarten, vielleicht Ehrlichkeit, Problemlösung, Kompromissfähigkeit. Und dem, was Medien vor allem in den Vordergrund stellen. Also es gibt so eine kleine Schlagseite oder vielleicht sogar eine große Schlagseite hin, zu einer negativen Berichterstattung. Hat euch das überrascht?
Also erstmal ist es de facto so, wir sehen aus anderen Studien, aus Fokusgruppenstudien, die wir dann ja auch hier zitieren und heranziehen, was sagen Bürgerinnen und Bürger, wenn sie darüber sprechen, das ist meine Politikerin, mein Politiker, die oder der kann die Probleme dieser Zeit bewältigen. Und dann kommt genau das. Die Fokusgruppen zeigen, dass das muss eine Person sein, die kann Kompromiss, die muss transparent sein, ehrlich. Und das sind nicht die Begriffe, die wir dann in unserem Korpus zu aus den Artikeln eben kodiert haben. Das sind nicht überhäufig die Dinge, die Journalistinnen und Journalisten oder Kommentatorinnen und Kommentatoren betonen, wenn sie über Politikstile sprechen. Wir sehen so eine Art Zurückweichen von positiver Einordnung. Wenn wir einmal die qualitative Inhaltsanalyse anschauen, sehen wir, dass vor allem negativ gedeutet wird. Ich finde, das ist auch nochmal so eine ganz grundlegende Erkenntnis der Studie. Es wird negativer über Politikstile, über Politikerinnen und Politiker gesprochen, als dass positiv darüber gesprochen wird.
Aber dann könnte man daraus ja auch ableiten, die sogenannte vierte Gewalt, der Begriff ist ja durchaus oder das Konzept ist durchaus umstritten, aber dass es die vielleicht eben doch gibt. Also dass Medien durchaus eine Verantwortung, eine Mitverantwortung tragen und dies vielleicht sogar hier in eurer Studie ganz besonders stark erkennbar, wenn wir von einer Erosion demokratischen Vertrauens sprechen.
Ich glaube, das ist richtig beschrieben und da gibt es einfach ein Spannungsverhältnis, das sich auch in der Studie abbildet. Also einerseits ist schon auffällig, was Christina gerade beschrieben hat, dass natürlich so eine Negativberichterstattung sich dann auch nochmal potenzieren kann. Also das ist ja auch Teil von medialer Logik, dass die Verstärkung bestimmter auch besonders ausschlagkräftiger Muster vorliegt. Wenn wir das noch einmal sprechen wir vielleicht gleich noch mal drüber, wenn wir nur mal einen Moment lang auch noch an soziale Medien hinzudenken, da sehen wir diese Muster noch stärker, vermutlich, ja, wenn man es übertragen würde. Die andere Seite der Medaille ist da in gewisser Weise natürlich der Auftrag von Medien, eine bestimmte Form von kritischer Distanz zu wahren zur Macht, zu Politikerinnen und Politikern in Machtpositionen. Und das heißt natürlich auch keine Form der Huldigung in ihre Berichterstattung einfließen zu lassen. Also solche generellen Würdigungen von Politik finden sich ja häufiger dann, wenn Personen aus dem Amt ausgeschieden sind oder ausscheiden. Und das ist eine Struktur, die genau damit zu tun hat. Aber das heißt natürlich nicht, dass dieses Dilemma, das du ansprichst, damit verschwunden wäre, weil eine Negativberichterstattung in dem Kontext, in dem Vertrauen in die agierenden Personen der Demokratie angeschlagen ist, dass sich daraus ein Trend entwickelt, der dann in einer weiteren Verstärkung zu neuen Problemen führt. Insofern ist da auch ein medienkritisches Potenzial drin, das Christina gerade schon angedeutet hat.
Und da würde ich vielleicht auch noch mal dranbleiben. Es gibt ja diesen alten Satz, Bad News are Good News. Vielleicht ist es wirklich auch Medienhaus gemacht, dass es eben negative Deutungen sind, weil die sich einfach besser verkaufen. Oder, das wäre jetzt noch eine Alternative, und da bin ich ganz gespannt, wie ihr das einschätzt, ist es auch so, dass die Politik selbst einen Anteil daran hat. Also weil sie sich eben medial versucht zu inszenieren und weil man vielleicht sogar, wenn man eine schlechte Berichterstattung hat, mehr Aufmerksamkeit erzeugt. Das könnte ja auch eine Strategie sein, so eine Showbühne. Also wenn wir an die AfD denken, die gefallen sich vielleicht auch in dieser Rolle, immer die zu sein, die dazwischenhauen und die vielleicht auch eben dann negativ dargestellt werden, aber sie bekommen dadurch ja auch sehr, sehr viel Aufmerksamkeit.
Ja, tatsächlich war das ja erstmal nicht der Untersuchungsgegenstand, sondern der Untersuchungsgegenstand waren ja die Deutungen. Auch im Korpus sind das ja vor allem Kommentare, Meinungsartikel. Deswegen, wir haben quasi nicht den tatsächlichen Stil im Parlament beispielsweise durch die Parlamentsaufzeichnungen oder so, ne, analysiert. Aber natürlich hast du völlig recht. Es geht eigentlich auf die Grundlagen zu, wie hängen Medien und Politik miteinander zusammen? Ist das ein Interdependenzverhältnis? Instrumentalisieren Politikerinnen und Politiker diese Bühne oder ist es diese Bühne notwendig? Und wir wissen ja alle, dass dieses Internet, die Plattformen, die sozialen Medien das auf den Kopf gestellt haben, weil Stichwort Ampelkoalition und das Selfie eben selbst berichterstattet wird in dem Moment. Und aber das geht natürlich zurück auf, wie hängen Medien und Politik unmittelbar miteinander zusammen.
Und die sozialen Medien und das Internet sind jetzt schon ein paar Mal angeklungen. Wir haben natürlich dadurch Auflösungserscheinungen, zum Beispiel der Gatekeeping-Funktion, die Medien über eine sehr, sehr lange Zeit als Filterfunktionen, als diejenigen, die die Deutungshoheit auch wirklich haben, die entscheiden, was überhaupt aus der Politik oder dem Raumschiff in Berlin an die Bürgerinnen und Bürger dann ausgespielt wird und wie sie informiert werden, worüber sie informiert werden. Ich habe am Anfang gesagt, wir müssen vielleicht über den Begriff der Leitmedien auch noch mal einmal sprechen. Das würde ich jetzt an dieser Stelle gerne tun, weil die Frage ja ist, wen erreichen die sogenannten Leitmedien heute eigentlich noch? Ich könnte ja auch ketzerisch sagen, eure Studie ist eine sehr elitäre Studie oder führt zu sehr elitären Debatten, weil ganze soziale Milieus heutzutage gar nicht mehr Zeitung lesen, weil wir eine jüngere Generation haben, die vielleicht nur noch in sozialen Medien, in TikTok-Blasen unterwegs ist, und von Leitmedien überhaupt gar nicht mehr erreicht werden. Also was sind diese Leitmedien und inwiefern führen die Ergebnisse, die ihr herausgearbeitet habt, die ich ja absolut spannend finde, wirklich auch zu generalisierbaren Ergebnissen und Erkenntnissen?
Erstmal braucht man noch ein bisschen Platz für die zweite Studie. Und im Weiteren, was wir aber sehen, ist schon, dass Massenmedien immer noch eine wichtige Rolle spielen in dieser Mediendemokratie einerseits und andererseits, dass sich die Muster dann ja auch auf unterschiedlichen Plattformen durchaus widerspiegeln, vielleicht in einer anderen Intensität. Und das wissen wir alles, das ist wahrscheinlich jetzt hier nicht der Raum, algorithmusgesteuert in bestimmte Milieus, wie du gesagt hast, dann nochmal besonderen Eingang finden. Aber dass die Muster, die wir hier sehen, sich dann quasi verdichten im Netz, wäre hier das Argument. Und dem nachzugehen, ist natürlich unglaublich spannend, das in der Zukunft zu tun. Was ich aber tatsächlich in unserem Korpus unglaublich interessant finde, auch selbst dann, als wenn man dann qualitativ hineingeht, ist das, diese Prozesse darzustellen. Also welche Prozesse stehen eigentlich hinter Politikstilen? Interaktion war, um mal auch ein bisschen Einblick in die Codes zu geben, war etwas, was wir kodiert haben. Also wie gut kann eine Politikerin oder ein Politiker sich vernetzen? Hat der Netzwerke, die wie Annalena Baerbock ganz häufig in unterschiedlichsten Medien rezipiert wird, Mütternetzwerke in der Partei? Gibt es LGBTQI-Netzwerke in der Partei? Zeichnet das den Stil aus von einer Politikerin und einem Politiker? Das ist sehr, sehr spannend. Und das ist eben aber auch kodieren über Strecke in Leitmedien, in langen Artikeln, die wir so in kurzen 130 Zeichen Posts gar nicht sehen könnten. Also ich sehe das so, dass das quasi absolut den Blick lenkt auf dann gerne eine kondensierte Betrachtung eben auch von X, Insta und Co.
Ich würde da vielleicht noch mal anschließen, eine Frage: Wenn Medien jetzt zunehmend Stil und Inszenierung besonders hervorheben, welche Auswirkung hat das denn auf die Erwartung des Publikums, also der Leserschaft, der Gesellschaft, wie politische Führung heute aussehen sollte?
Ich glaube, man, also finde das eine sehr gute und spannende Frage. Man könnte sie ja natürlich auch umdrehen, inwieweit tatsächlich die Medien dabei darauf reagieren, dass Muster in der Gesellschaft nicht mehr in derselben Weise da sind, also bestimmte Milieus, bestimmte Parteimuster etc. Darüber wissen wir ja viel durch sozialwissenschaftliche Studien, dass sich da eine Menge verschoben hat und andere Erwartungen vorhanden sind, die dazu führen können, dass die Frage von Personen in der Politik und die Frage nach ihren politischen Stilen eine größere Rolle spielt. Aber also in beide Richtungen, glaube ich, ist die Frage, wie passt das eigentlich zusammen? Das denke ich auch. Und da wäre doch zu vermuten, dass letztlich eine bestimmte Form von Personalisierung von Politik dann doch etwas Substanzielles für die Leute, ich sage jetzt mal nicht substanziell in dem kodierten Muster, das wir untersucht haben, etwas, was die Leute für, vielleicht könnte man sagen, für relevant halten, transportieren. Ja. Also unter den Bedingungen, unter denen Politik gerade stattfindet, große Unsicherheiten, Zeithorizonte, die teilweise extrem kurzfristig sind, in denen klassische Kommunikationsformen wie Wahlprogramme etc. In ihren Halbwertszeiten tendenziell immer kürzer werden, in denen ist es ja noch interessanter zu erfahren, kann ich jetzt dieser Politikerin vertrauen? Bin ich in einer Konstellation, in der ich aus dem, was ich über diese Person weiß, ableiten kann, was ich für die Zukunft von dieser Persönlichkeit erwarten kann? Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum wir in einer politischen und gesellschaftlichen Konstellation sind, in der Politikstile vielleicht noch mal eine stärkere Rolle spielen. Dass die dann auf unterschiedliche Weise hergestellt werden, ne? Das wäre noch mal eine zweite Frage und auch mindestens eine weitere Studie wert, wo das alles der Fall ist. Aber in der medialen Deutung finden wir das in jedem Fall schon einmal gespiegelt als eine Art Brennglas, dass diese Frage doch eine hohe Relevanz hat und dass damit eben an manchen Stellen Dinge verbunden werden, die vielleicht auf den ersten Blick als trivial oder oberflächlich abgetan werden könnten, welche Garderobe jemand auswählt oder dergleichen. Aber die Art und Weise, wie so etwas symbolisch aufgeladen wird, in welcher Weise das möglicherweise repräsentativ werden kann, das zeigt sich dann doch sehr deutlich.
Und ihr habt eben sehr anschaulich gezeigt, dass das dann auch eine Form von Medienmacht ist. Nicht nur Verantwortung, sondern eben auch eine Medienmacht, wie das dann eben dargestellt wird, positiv oder auch negativ. Ich habe zum Abschluss vielleicht noch eine Frage, nämlich, das ist eine sehr aufwendige Studie, die ihr gemacht habt mit händischer Kodierung und so weiter. Und trotzdem ist es ein verhältnismäßig kurzer Zeitraum, eine Wahlperiode. Wie ist das mit einem Früher-Heute-Vergleich? Also wenn man jetzt sagen soll, wie hat sich jetzt diese Mediendeutung, das, was ihr rausgearbeitet habt, im Vergleich, Zeitsprungvergleich oder über vielleicht auch einen langen Zeitraum verändert? Oder auch diese Veränderung der Politikstile, die ihr da identifiziert, aus der Deutung heraus. Kann man dazu was sagen? Wisst ihr darüber etwas?
Ja, also Politikstile unterliegen einem Zeitgeist, das können wir auf jeden Fall sagen. Und auch auf dieser kurzen Strecke, weil es war ja eine besonders interessante Strecke. Du hast die Ampelkoalitionsphase und den Bruch und den Wahlkampf haben wir ja mitgenommen in der Studie. Insofern ist es auch von hoher Aktualität geprägt. Und wir sehen, dass Dinge, die beispielsweise bei Scholz im Korpus in 2021 und 2022 übrigens auch durch die Medienlandschaft quer positiv konnotiert wurde, positiv gedeutet wurde, positiv geschätzt wurde, also durchaus Wertschätzung dann, später im Zeitverlauf im Korpus als beispielsweise langweilig oder blass dargestellt wurde, also negativ gedeutet wurde. Diese Entwicklungen sehen wir einmal auf der Zeitstrecke und dann, das habe ich vorhin schon mal kurz angeteasert, vor allem finde ich auf der Rollenstrecke. Also eine Politikerin und ein Politiker haben Rollenverläufe im Amt, aber dann auch in der Parteiorganisation vielleicht andere Rollen eingenommen. Ja, und wie sich da Deutungen verschieben, ich finde, man sieht das sehr gut an Annalena Baerbock. Ich kann mal ein Zitat reinbringen, wenn wir den Raum noch haben. Also wir haben, wie gesagt, die gesamte Medienlandschaft drinnen, Wochen- und Tageszeitungen. Das ist jetzt relativ willkürlich. Aber die Welt schreibt, als Annalena Baerbock erstmals in ihrer Funktion als Außenministerin vor die UN-Generalversammlung trat, tat sie etwas, das ihre Art, Politik zu machen und zu kommunizieren, seit ihrer Nominierung als Kanzlerkandidatin, andere Rolle, der Grünen prägte. Sie redete über Kinder. Also das habe ich jetzt nur noch mal rausgenommen, weil das einerseits, was wir vorhin angesprochen haben, dieses weibliche Muster. Bei Wüst wird auch viel über Kinder gesprochen, aber eher, dass er mal noch schnell vor dem Landtag den Kinderwagen reinrollt und ein Foto macht. Es ist interessant, wie da gedeutet wird. Ist das gerechtfertigt? Das weiß ich nicht. Es ist erstmal nur deskriptiv, ja, an dieser Stelle. Aber in diesem einen Zitat sind schon zwei Rollen drin und über die Zeitstrecke sehen wir, dass Rollen Politikstildeutungen verändern.
Super, super spannend. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute diese Studie, die ja noch gar nicht erschienen ist, und die man noch gar nicht kaufen und lesen kann da draußen, dass ihr die schon vorgestellt habt, dass wir darüber reden konnten. Jetzt aber natürlich die wichtigste Frage, wie kann man denn jetzt diese Studie eigentlich bekommen und dann auch lesen, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer Lust darauf bekommen haben?
Ja, es gibt, können wir beide eine kondensierte Fassung, Ole, vielleicht möchtest du Einblick geben.
Genau, also wir sind gerade dabei, tatsächlich diese letzten redaktionellen Schritte zu machen, um das so darzustellen, dass wir natürlich auch ein Publikum erreichen wollen, das jetzt nicht nur im politikwissenschaftlichen Kontext unterwegs ist, sondern auch Berufspolitik, politische Bildung. Und da wollen wir im ersten Quartal des nächsten Jahres was präsentieren und natürlich auch da wirklich mit den Stakeholdern aus diesen Bereichen ins Gespräch gehen.
Okay, super. Aber dann kann man diese Studie auch erwerben und wahrscheinlich im Buchhandel kaufen, wenn man Interesse daran hat oder bei der Böll-Stiftung beziehen.
Genau,
Ganz
also es
genau.
gibt die kondensierte Fassung und die Buchform, was wir auf der Strecke der Untersuchung gemacht haben, waren durchaus schon anwendungsorientierte Formate des Wissenstransfers, dass wir mit Studierenden, Schülerinnen und Schülern, Politikern und Politikern und der Medienlandschaft tatsächlich ins Gespräch gegangen sind. Also wir haben da auch nicht nur im Elfenbeinturm geforscht und auch die Kanäle werden natürlich entsprechend ja, durch Factsheets, Policy Briefs informiert.
Super. Ganz, ganz herzlichen Dank. Wir haben gesprochen über Politikstile, Deutung, Muster und die Relevanz für das Demokratievertrauen. Herzlichen Dank, Christina Weißenbach, Ole Meinefeld und der Vollständigkeit halber sei gesagt, Arian Schostari hat eben an der Studie auch kräftig mitgewirkt. Vielen Dank für euren Besuch heute im politischen Pausenpodcast.
Danke
Vielen
dir.
Dank. Ja, war eine Freude.